Cyberangriffe und Datenschutzverletzungen sind in aller Munde. Facebook, Zoom, um nur zwei Namen zu nennen, sorgen immer wieder für negative Schlagzeilen. Die zunehmende Digitalisierung betrifft nahezu alle Lebensbereiche. Damit gewinnen Sicherheitsleistungen im Alltag eine immer größere Bedeutung. Mit Credit Suisse beleuchten wir heute Ursachen und Folgen dieser Entwicklung. Und damit herzlich willkommen beim Fonds im Fokus mit dem Thema Megatrend Security. Profitieren Sie vom Wachstum der globalen Sicherheitsindustrie. Zugeschaltet dazu aus Zürich ist Herr Patrick Kolb von Credit Suisse. Herr Kolb ist Senior Portfolio Manager. Ein herzliches Grüß Gott nach Zürich. Das Interview führt Michael Wimmer, Senior Analyst bei Fonds Consult Research. Herzlich willkommen hier im Studio, Herr Wimmer. Hiermit darf ich an Sie übergeben. Bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Grüß Gott, Herr Kolb nach Zürich.
Grüß Gott. Herr Wimmer.
Herr Kolb, Sie managen den Fonds und die Originalstrategie seit mittlerweile 13 Jahren. Da können Sie uns sicherlich einiges aus Ihrem reichen Erfahrungsschatz berichten. Wie entstand eigentlich die Idee zum Fonds und können Sie uns etwas Näheres zum Investmentansatz erzählen?
Wie sind wir auf diese Idee gekommen? Ausgangspunkt für uns war das Ereignis 9/11. Unserer Meinung nach war das der Start eines neuen Megatrends mit dem Thema Sicherheit und Schutz. Aber dann kam der erste Gedanke, ja, wie kann man hier investieren? Und die erste Antwort war, ja, Rüstungsindustrie. Aber das wollen wir nicht. Daher die Herausforderung, wie kann man im Bereich Sicherheit und Schutz investieren, aber die Rüstungsindustrie ausschließen? Und die Antwort darauf ist 5 Subthemen. IT-Sicherheit, Verbrechensvorbeugung, Umweltsicherheit, Gesundheitsprävention und Transportsicherheit. Das sind alles Bereiche, die unser tägliches Leben im Bereich Sicherheit und Schutz beeinflussen. Und wie passen dies zusammen? Jeden Tag verwenden wir Produkte oder Dienstleistungen aus dem Bereich Sicherheit und Schutz. Wenn wir am Morgen aufstehen und unser Morgenessen zubereiten, dann verlassen wir uns darauf, dass wir ein Bio-Müsli einnehmen, das auch Bio ist, sauberes Wasser haben. Wenn wir mit dem Auto oder mit der S-Bahn zur Arbeit fahren, da ist Sicherheit und Schutz auch sehr relevant. Wir kommen ins Büro an und loggen uns ein mit Passwort. Da ist die IT-Sicherheit sehr relevant. Und wenn wir unterwegs sind mit unserem iPhone oder Android, dann rufen wir auch von unterwegs unsere E-Mails ab und hier zeigt sich, dass Sicherheit und Schutz allgegenwärtig ist.
Herr Kolb, kann man mit diesem spezialisierten Thema auch ein diversifiziertes Portfolio bilden?
Absolut. Ein spezialisiertes Portfolio, Fokus auf Sicherheit und Schutz. Und das hat für uns einen folgenden Mehrwert. Und zwar gegenüber einem herkömmlichen Technologiefonds oder einem globalen Aktienfonds. Was ist der Vorteil? Es ist eine Investition in Pure Players im Bereich Sicherheit und Schutz. Und wir glauben, dass dieser Bereich strukturell stärker wachsen wird als der allgemeine Markt. Das zweite mit unserem Pure Play Ansatz, das bedeutet Minimum 50% des Umsatzes, wird im Bereich Sicherheit und Schutz generiert. Mit Pure Player haben wir einen stärkeren Small- und Mid-Cap Bias. Das heißt, wir haben mehr in kleinere und mittlere Firmen investiert. Und das ist eine Marktzumischung, eine Portfoliozumischung, die einen Mehrwert für den Kunden generieren wird. Und drittens, weil wir sehr viele Small- und Mid-Cap-Firmen haben, bedeutet das auch, wir investieren in Firmen, die dem breiten Anleger nicht so bekannt sind und daher einen weiteren Diversifikationseffekt haben kann. Das sind für uns die Gründe, weshalb ein solches Thema, ein solcher Fonds Sinn macht.
Wie erfolgt die Auswahl des Investmentuniversums und wie viele Titel finde ich am Ende des Tages im Portfolio wieder?
Unser Investmentprozess basiert prinzipiell auf 4 Fragen. Die erste Frage ist das Management. Hier haben wir eine Präferenz für Eigentümer, weil wir glauben, ein Eigentümer verfolgt eine Vision, hat eine Idee und mit dieser Idee, mit diesem Produkt am Schluss möchte er oder sie die Welt erobern. Die zweite Frage wie gesagt, das Produkt oder die Technologie. Hier investieren wir nur in die Besten weltweit. Die dritte Frage, die sich bei uns stellt, die Finanzen. Das ist die klassische Bilanzanalyse und die Erfolgsrechnungsanalyse. Und die vierte Frage, das ist das Wettbewerbsumfeld. Mit dem Wettbewerbsumfeld, da verwenden wir das Framework von Michael Porter, die fünf Kräfte. Und hier fragen wir uns, wer sind die Verlierer? Denn die Verlierer, die möchten wir meiden. Wenn wir bei diesen vier Fragen überall das Okay geben, dann initialisieren wir eine Position zwischen 1,5 bis 2%. Je nach Überzeugung können wir hier auch höher gewichten, bis zu 4%. In der Regel haben wir etwa eine Gewichtung zwischen 2 bis 2,5% des Portfolios. Wenn wir bei einem der vier Fragen ein Fragezeichen haben, dann initialisieren wir eine Position zwischen 0,5 bis 1%. Und wenn bei zwei oder mehr ein Fragezeichen ist, dann investieren wir nicht. Ich gebe hier Ihnen ein Beispiel. Wie Sie sehen, ist die Thermo Fisher bei uns ein Top 10 Holding. Wir haben sie seit Lancierung im Fonds, im Portfolio. Bei dieser Firma haben wir bei allen vier Punkten den Haken gesetzt. Und was macht die Thermo Fisher genau? Die Thermo Fisher produziert alles, was ein Labor benötigt. Gerade heute im Bereich Covid-19 ist beispielsweise Testing sehr wichtig und Thermo Fisher produziert alles, was man da braucht, um das Testing zu ermöglichen. Jetzt die andere Frage ist, wann verkaufen wir? Wir verkaufen beispielsweise, wenn wir sehen, eine neue Technologie kommt auf den Markt und verdrängt eine existierende Technologie. Was kann man sich darunter vorstellen? Ein Beispiel hier ist SMS. SMS war vor 20 Jahren sehr populär gewesen. Und was ist vor kurzem aufgetreten? Die Technologie WhatsApp ist viel freundlicher, viel einfacher. Und was ist passiert? Die Anzahl Nutzer, die auf WhatsApp hinübergeswitcht sind, hat markant zugenommen und es gibt weniger SMS-Gebraucher.
Herr Kolb, Sie haben es genannt, Ihr Portfolio ist eher auf Small-Mid-Cap-Unternehmen ausgerichtet. Wenn ich mir die Bewertungen ansehe, fällt auf, dass diese doch eher ambitioniert sind. Kurs-Gewinn-Verhältnis über 30, Kurs-Buchwert über 4. Zudem fällt auf, 70% der Unternehmen kommen aus den USA. Wie stehen Sie dazu und wie gehen Sie eventuell auch mit US-Dollar-Risiken im Portfolio um?
Also das Portfolio, das ist eine Resultante aus dem Bottom-up-Investment-Prozess. Basierend auf den vier Fragen, die wir vorhin erwähnt haben, spielt es für uns keine Rolle, wo das Domizil ist, in welcher Währung, aus welchem Sektor die Firma kommt. Die Bottom-up-Investment-Selektion ist für uns primär relevant. Bezüglich Bewertung, das ist klar, es ist nicht günstig im Vergleich zum Gesamtmarkt. Das war in der Vergangenheit auch schon immer der Fall gewesen. Die Prämie, die betrug manchmal zwischen 50 bis 100%. Manchmal auch sogar mehr.
Wie sehen Sie die aktuellen Gewinn- und Umsatzaussichten im derzeitigen Marktumfeld? Sind diese planbar und auch visibel?
Das aktuelle Marktumfeld, das ist sehr, sehr spannend. Insbesondere Covid-19 zeigt exemplarisch, wie wichtig das Thema Sicherheit und Schutz ist. Ganz spannend ist zu sehen, Regierungen auf der ganzen Welt sind bereit, in eine Rezession einzugehen, ganze Volkswirtschaften einen Lockdown zu verordnen, nur damit die eigene Bevölkerung geschützt wird. Und das zeigt auch, wie attraktiv das Thema Sicherheit und Schutz ist. Es gibt hier die Relevanz, es gibt hier die Visibilität und daher sind wir in der langen Frist optimistisch für dieses Thema.
Sie haben die einzelnen Subsektoren im Sicherheitssektor genannt. Wie aktiv verschieben Sie die Gewichtungen in diesen Subsektoren im Zeitverlauf?
Was wir gemacht haben, ist ein sogenanntes Rebalancing. Gerade in den letzten Wochen und Monaten wegen Covid-19 sind natürlich jene Sektoren oder jene Subthemen, die sich besser gehalten haben, haben ein stärkeres Gewicht bekommen, während andere Subthemen, die stärker gelitten haben, die sind stärker im Gewicht nach unten gegangen. Und was wir dann machen, ist ein solches sogenanntes Rebalancing. Das bedeutet, wir haben jene Firmen respektive Subthemen wieder aufgestockt, die stark gelitten haben, und jene Firmen, die sich besser gehalten haben und dadurch ein größeres Gewicht bekommen haben, die haben wir dann tendenziell ein bisschen reduziert. Aufgrund unseres Investmentprozesses ist die Umschlagshäufigkeit sehr tief, etwa zwischen 5 bis 15% pro Jahr. Und das Rebalancing, das zwingt einem die Firmen, die aus unschuldiger Weise nur wegen der Marktbewegung unter die Räder gekommen sind und wenn sich aus fundamentaler Sicht nichts geändert hat, wieder aufzustocken und bei den anderen, die sich besser entwickelt haben, etwas abzubauen. Dieses Rebalancing ist sehr wichtig, damit wir ein gewisses stabiles Portfolio haben.
Sind Sie in Ihrem persönlichen Umfeld schon mal mit einem Unternehmen in Berührung gekommen, welches dann Ihre Entscheidung, sei es jetzt positiv oder negativ, im Portfolioaufbau beeinflusst hat?
Im Bereich unser tägliches Leben, da sind wir jeden Tag konfrontiert mit Produkten und Dienstleistungen aus Bereich Sicherheit und Schutz. Und das ist für uns eine sehr spannende Inspiration für Investitionsideen. Und das gibt uns natürlich auch die Gewissheit, dass Sicherheit und Schutz, das brauchen wir jeden Tag. Jeden Tag, wenn wir am Morgen aufstehen, bis wenn wir am Abend wieder einschlafen.
Wie haben Sie die vergangene turbulente und volatile Marktphase im Drawdown im März und auch die sehr rasche Erholung April, Mai erlebt, durchlebt und welche Maßnahmen haben Sie im Portfolio ergriffen?
Wir sind langfristig orientierte Investoren, keine Daytrader, mit einem Anlagehorizont von 7 bis 10 Jahren. So, was wir gemacht haben, nicht viel an und für sich. Wir haben ein sogenanntes Rebalancing gemacht, das heißt, jene Firmen, die stark unter die Räder gekommen sind, die haben wir aufgestockt, während andere Firmen, die sich besser gehalten haben oder sogar outperformed haben, die haben wir etwas reduziert.
Jetzt ist damit zu rechnen, dass wir zunehmende staatliche Regulierung und auch vermehrte Auflagen sehen werden. Wie wirken sich diese Maßnahmen auf die Unternehmen in Ihrem Portfolio aus?
Regulierung ist prinzipiell positiv, weil die Ursachen für eine stringentere Regulierung sehr häufig aus Sicherheitsgründen erfolgen. Nehmen wir zum Beispiel Feuermelder, Nahrungsmittel oder auch in jüngster Zeit aus den Bereichen Finanzbereich, wie beispielsweise Know Your Client oder auch Geldwäscherei, Prävention. Und hier investieren wir in jene Firmen, welche die Produkte und Dienstleistungen in diesen Bereichen offerieren.
Jetzt waren Sie mit Ihrem Fonds seit 2015 in nur einem Jahr schwächer als die Benchmark, was der MSCI World ESG Leaders widerspiegelt, mit einem insgesamt etwas höherem Risiko. Wie betreiben Sie Risikomanagement und was verstehen Sie persönlich darunter im Portfolio-Kontext?
Risikomanagement, das ist für uns Diversifikation. Das heißt, nicht alle Eier in einen Korb legen. Daher haben wir ca. 40 bis 60 Firmen im Portfolio. Aktuell sind es 49. Der Benchmark ist für uns lediglich ein Referenzindex. Unsere Investitionshypothese ist, dass der allgemeine Markt für Sicherheit und Schutz strukturell stärker wächst als der allgemeine Markt über einen Zeithorizont von 7 bis 10 Jahren. Daher ein Anlagehorizont von 12 Monaten ist eher irrelevant für uns.
Das Thema Nachhaltigkeit spielt im Fonds ebenfalls eine bedeutende Rolle. Viele Unternehmen befassen sich auch im militärischen Bereich mit Sicherheitsthemen. Gleichzeitig verwenden sie aber auch Ausschlussfilter für den Rüstungsbereich. Wie stehen Sie dazu und wie setzen Sie den Ansatz der Nachhaltigkeit im Fonds um?
Seit Lancierung des Fonds 2006 berücksichtigen wir die Ausschlusskriterien des norwegischen Pensionsfonds. Diese unterhalten eine Liste mit Firmen, welche dem Nachhaltigkeitsgedanken nicht nachkommen. Wir haben daher auch nie in Rüstungsfirmen investiert. Seit August 2019 haben wir einen eigenen ESG-Ansatz mit einem eigenen ESG-Team. Ihre Aufgabe ist es, die Firmen auf ESG zu analysieren, und das ist dann unser Anlaufpunkt, wie wir mit dem Nachhaltigkeitskriterium nachkommen.
Wie kann ich mir dieses Zusammenspiel aus der üblichen fundamentalen Unternehmensanalyse im Portfolio-Management und mit der angesprochenen ESG-Abteilung vorstellen?
Ja, wir haben einerseits das Investment-Universum, das aus Pure Players besteht. Und dann haben wir ein ESG-Screen von unserem ESG-Team, welches das auch durchleuchtet. Und für uns ist es dann wichtig zu wissen, erfüllen die Firmen im Investment-Universum die ESG-Nachhaltigkeitskriterien ja oder nein? Und für uns hat es hier auch aufgrund dieser Analyse keinen Anlass gegeben, etwas zu ändern. Also wir sind schon seit jeher ESG-kompatibel.
Wenn ich einen Blick auf das Factsheet nehme, sehe ich einen 0,5% Ausweis mit einer roten Flagge. Wie wird mit ESG-Kontroversen bei Ihnen umgegangen?
Man muss sich überlegen, wie kommt das zustande? Wir beziehen unsere Daten aufgrund der ESG-Kriterien von MSCI. Und da wir ja sehr viele Investitionen tätigen in kleine und mittlere Firmen, ist bei uns aufgefallen, dass diese Firmen, sagen wir mal so, nicht so gut erfasst sind. Und unser ESG-Team hat dann die Aufgabe, das genau durchzuleuchten und dem nachzugehen. Und sehr häufig ist bei uns aufgefallen, dass diese kleinen und mittleren Firmen von MSCI unzureichend erfasst werden und unserer Meinung nach auch falsch kategorisiert werden. Das ist dann die Aufgabe des ESG-Teams, dem nachzugehen und eine eigene Beurteilung zu machen.
Also gerade hierin bei kleinen Unternehmen ist sicherlich ein deutlicher Mehrwert des eigenen Researchs im Haus zu sehen.
Absolut, absolut.
Herr Kolb, können Sie uns einen Ausblick und die Erwartungen an Ihr Portfolio für das restliche Jahr geben?
Sicherheit und Schutz ist unserer Ansicht nach ein Megatrend. Gerade Covid-19 hat gezeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Für unsere Bevölkerung, für unsere Familie und unsere Kinder. Wir sind langfristige Investoren und wir sehen, dass auch in Zukunft mehr Sicherheit und Schutz benötigt wird. Wir sehen das Tag für Tag. Covid-19 ist das aktuell beste Beispiel. Wir glauben auch, für unsere Kunden ist unser Fonds ein idealer Satellit, bestehend aus für das breite Publikum weitgehend unbekannten Firmen. Daher ist der Fonds aus Diversifikationsgründen empfehlenswert. Wir glauben das sowohl für Retail als auch für institutionelle Kunden.
Herr Kolb, warum soll ein Kunde gerade jetzt kaufen? Wie sehen Sie das Performance-Potenzial für das restliche Jahr?
Warum jetzt kaufen? Wir empfehlen unseren Kunden eine langfristige Sichtweise, einen Investmenthorizont von 7 bis 10 Jahren. Und hier empfehlen wir am besten einen Sparplan, das heißt beispielsweise jeden Monat 100 Euro in den Fonds zu investieren. Das hat den Vorteil, dass man kein Market Timing betreibt und man wird nicht unnötig vom Marktlärm beeinflusst.
Herr Kolb, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch, für die Einblicke in dieses spezielle Thema Sicherheit. Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei Ihren weiteren Investmententscheidungen. Dankeschön.
Vielen Dank für Ihre Fragen, Herr Wimmer. Vielen Dank.
Ja, Herr Kolb, nochmal ein Grüezi nach Zürich. Dann dürfen wir gleich in die Fragerunde einsteigen.
Grüezi miteinander.
Sie kam auch kurz in der Frage oder im Interview vor. Sie haben ja ein Advisory Board etabliert. Können Sie uns da Näheres dazu sagen?
Sehr gerne. Warum haben wir so ein Advisory Board etabliert zusammen mit der ETH Zürich und mit der Uni Basel? Der Grund hierfür ist folgendermaßen. Bei uns Portfolio Manager, was ist unser Background? Also ich beispielsweise, ich bin kein Computerwissenschaftler, ich habe Wirtschaft, ich habe Ökonomie studiert und das ist das natürlich auf der einen Seite sehr hilfreich, zum Beispiel in der Bilanzanalyse, aber wenn es um Technologien geht, um neue Innovationen, ist es für mich eher schwierig, das aus neutraler Sicht zu beurteilen. Und hier ist es sehr hilfreich, wenn wir ein Advisory Board haben mit Vertretern von Hochschulen und auch von Industrien, weil die können uns eine neutrale Beurteilung geben über eine neue technologische Innovation. Ich gebe Ihnen hier beispielsweise ein Beispiel. Letztes Jahr da war viel diskutiert über Quantentechnologie, über Quantum Computing. Klar, es ist ein sehr spannendes Thema, sehr spannendes Umfeld, aber für mich war es sehr, sehr schwierig, das zu fassen, zu greifen. Und da war ich sehr froh, wenn ich, dass wir zur ETH gehen konnten und über die ETH konnten uns Experten ihre Meinung dazu sagen, zu verschiedensten Fragen, die wir hatten.
Vielen Dank an dieser Stelle, Herr Kolb. Die zweite Frage geht in die Richtung, das Thema hatten Sie auch schon gestriffen. Die Aussage ist hier, die Märkte sind ja momentan sehr, sehr volatil. Von daher die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Investieren?
Wir sind langfristig orientierte Investoren mit einem Zeithorizont von 7 bis 10 Jahren. Und wir empfehlen unseren Kunden auch hier, einen solchen langen Anlagehorizont einzunehmen. Jetzt gibt es natürlich Kunden, die uns fragen, soll ich jetzt investieren oder soll ich warten? Und was wir nicht machen, wir machen kein Market Timing, sondern wir empfehlen unseren Kunden, machen Sie zum Beispiel einen Fondssparplan. Das heißt, sagen Sie jeden Monat, ich investiere, sagen wir mal 50 Euro jeden Monat und der Vorteil ist, ich beginne das sogenannte Glätten. Das heißt, ich investiere nicht am Hoch und auch nicht am Tief, sondern über den gesamten Zeithorizont hinweg. Und so erreicht man, dass man einen tieferen oder einen optimierten Durchschnittskurs hat beim Einsteigen. Und nach 7 bis 10 Jahren, da hat man auch den Vorteil, dass man den ganzen Marktlärm dabei ausblenden kann.
Vielen Dank. Eine weitere Frage, welche Unternehmen haben derzeit die größte Gewichtung im Fonds und warum?
Ja, wie schon vorhin im Video erklärt, was wir machen, ist wirklich Bottom-up-Investment-Analyse. Also wie schon vorhin erwähnt, wir haben hier die 4 Fragen und basierend auf den 4 Fragen machen wir dann die Analyse. Zuerst das Management. Wir haben eine Präferenz für Unternehmer, für Inhaber. Dann das Produkt, Technologie. Das heißt, wir sind nur interessiert in Firmen mit der weltweit besten Technologie. Die 3. Frage ist die Finanzen, klassische Bilanzanalyse. Und die 4. Frage, das ist das Wettbewerbsumfeld. Hier verwenden wir Michael Porter's 5 Forces und hier möchten wir die Verlierer meiden. Wenn wir bei allen 4 Fragen den Haken setzen, dann machen wir eine Position zwischen 1,5 bis 2%. Wir können bis zu 4% draufgehen, je nach Überzeugung. Wenn wir bei einer Frage ein Fragezeichen haben, dann machen wir eine Position zwischen 0,5 bis 1%. Und wenn wir bei 2 oder mehr ein Fragezeichen haben, dann werden wir nicht investieren. Ich sehe, Sie haben jetzt gerade noch ein Slide eingeblendet. Das habe ich vorher noch vergessen zu erwähnen. Vielen Dank. Das ist ein Slide, das unsere Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und mit der Universität Basel aufzeigt. Und hier ist auch das Zusammenspiel. Also um hier näher zu erklären, wir haben regelmäßig 4-mal pro Jahr ein Treffen mit unserem Advisory Board und dort geht es darum zu evaluieren, was sind die neuesten Trends. Und dieser Dialog ermöglicht uns, die aktuellen und künftigen technologischen Entwicklungen besser zu verstehen, besser zu lernen. Auch hier, wir glauben, dass wir hier einen Wettbewerbsvorteil haben, weil gerade Sicherheit und Schutz, das ist ein Bereich, der sehr stark von Technologie getrieben wird. Und diese Technologien, die haben in der Vergangenheit und werden auch in Zukunft unser tägliches Leben beeinflussen.
Vielen Dank nochmal für die Ausführungen hinsichtlich dem Advisory Board. Jetzt kommt hier eine nächste Frage rein. Wie stark schätzen Sie das Wachstum von Cybersecurity in den nächsten 10 Jahren?
Ja, also im Durchschnitt, wir haben ja ein breites Verständnis, was Sicherheit betrifft. Wir haben ja die 5 Subthemen. Und im Durchschnitt über alle 5 Subthemen hinweg ist das Durchschnittswachstum etwa 7,5%. Jetzt gerade IT-Sicherheit, da ist unsere Annahme, unsere Erwartung, dass dort das Wachstum stärker ist, strukturell stärker ist. Und hier gehen wir davon aus, etwa im tiefen zweistelligen Bereich, etwa zwischen 11-14%, je nachdem, welcher technologische Bereich. Jetzt, wenn Sie Antiviren meinen, Antiviren ist eher im einstelligen Bereich, aber der Bereich, der aktuell auch sehr stark wächst, das ist beispielsweise Cloud-Sicherheit, Endpoint-Security Identität, Identity and Access Management, da gehen wir von Wachstumsraten aus, die doch deutlich im zweistelligen Bereich drinnen sind.
Vielen Dank, Herr Kolb. Das war die abschließende Frage. Nochmal ein herzliches Dankeschön nach Zürich.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, bitte sehr. Ich darf mich auch herzlich bei den Teilnehmern bedanken. Nochmal der Hinweis, Sie finden alles, das Video, den Podcast, die mediale Begleitung und die Präsentation im Partnercenter von Credit Suisse auf www.fundresearch.de. Und zu guter Letzt, morgen um 11 Uhr geht es weiter mit Morgan Stanley, das Thema Performance, Prinzipien und Planet. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, können Sie das gerne nachholen. Dann darf ich mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Vielen Dank.